Schatzgrube Bibel. Wir graben, wir suchen und finden Schätze im Buch aller Bücher.
Komm mit, wir suchen einen Schatz. Komm mit, wir zeigen dir den Platz. Es ist der schönste Schatz der Welt. Liegt mehr als Ehre, Gut und Geld.
Jeden Montag ab 19 Uhr auf Radio ZB30.
Hallo ihr lieben Zuhörer, groß und klein. Herzlich willkommen zum Programm Schatzgrube Bibel. Wenn wir die Bibel lesen oder die Geschichten hören, haben wir manchmal Fragen, wo die Bibel uns nicht immer eine direkte Antwort gibt. In der Bibel steht, dass zuerst Adam und Eva da waren und dass sie Kinder hatten und diese Kinder wieder Kinder bekamen. Wie konnten die Kinder von Adam und Eva, Kain und Seth, Kinder haben, wenn von anderen Menschen in der Bibel nicht erwähnt wird? Nach dem Lied hörst du eine Antwort. In der Zeit, in der Kain und Seth erwachsen wurden, um zu heiraten, und die ersten Menschen heirateten sehr spät im Vergleich zu uns heute, konnten Adam und Eva durchaus noch viele Kinder und sogar Enkel bekommen haben. Zum Beispiel, eine Frau ist 75 Jahre alt, ihre Tochter ist 47. Die Frau hat 5 Kinder, 25 Enkel und 9 Urenkel, und das innerhalb von nur 75 Jahren. Wie lange aber haben Adam und Eva gelebt und Söhne und Töchter geboren? Ich sehe hier kein Problem. Damals heirateten die Menschen auch ihre Schwestern und Brüder. Abraham hatte zum Beispiel seine Cousine Sarah geheiratet. Falls ihr Fragen habt, schickt sie gerne an Ruth Gosen, Postfach 337 Philadelphia, Fernheim. Der Herr ist meine Hoffnung. Als ich noch ein Kind war, so schreibt Wolfgang Wetzler, dachte ich oft, wenn ich erst einmal groß bin, dann kann ich machen, was ich will. Dann werde ich keine Probleme mehr haben, weil mir keiner etwas Böses tun darf. Besonders als ich traurig war, tröstete ich mich mit diesem Gedanken. Geht es dir auch manchmal so? Heute weiß ich, dass auch große Menschen große Probleme haben können. Da gab es zum Beispiel in Israel den großen König David. Er war ein wichtiger Mann, denn er führte sein ganzes Volk an. David war sogar von Gott beauftragt, sein auserwähltes Volk Israel zu regieren. Und obwohl er eine so große Persönlichkeit war, hatte er viele Feinde, die ihn daran hindern wollten, seine Aufgabe gut zu tun. David war damals oft traurig und betete zu Gott. Er sang einmal in einem Lied: Ich aber bin elend und arm, Gott eile zu mir, du bist mein Helfer und Erretter. Erwachsene sind vor Gott auch nicht größer als Kinder. Vor Gott sind alle Menschen klein. Wir alle brauchen seine Hilfe und das ist auch gut so. Gott will, dass wir alle erkennen, wie sehr wir seine Hilfe benötigen. Wenn wir dies wissen, dann hoffen wir nicht auf falsche Dinge. Wir hoffen nicht darauf, dass sich alle Probleme lösen, wenn wir einmal erwachsen werden, gesund oder beliebt sein werden, sondern wir wissen, mir kann nur Gott helfen, darum hoffe ich auf ihn. Der Herr ist meine Hoffnung. Das wusste auch der Apostel Paulus. Er war wie David ein sehr bedeutender Mann. Das wusste auch der Apostel Paulus. Er war wie David ein sehr bedeutender Mann. Er brachte nämlich das Evangelium vom Volk Israel zu den anderen Völkern, die noch nichts von Gott und seinem Sohn Jesus Christus wussten. Dabei hatte er viele Probleme. Sein Leben wurde bedroht von Menschen, die ihn umbringen wollten. Sein Schiff ging mitten auf dem Meer im Sturm kaputt. Einige seiner Freunde haben ihn verlassen, aber seine Hoffnung, die konnte nicht gestört werden. Deshalb schrieb er auch an seinen jungen Freund Timotheus: Paulus, ein Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unseres Heilandes und Christus Jesu, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, meinem rechten Sohn, im Glauben, Gnade und Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn also mal auch deine Freunde unbarmherzig sind und mit dir streiten oder dich verraten, wenn du traurig bist, oder eine Lüge über ein anderes Unrecht, oder wenn du einmal Angst hast vor der Schule, dem Lehrer oder den Klassenkameraden, wenn du ratlos bist und nicht weißt, was du machen sollst, hoffe auf Gott. Er ist barmherzig. Er schenkt Frieden ins Herz. Er gibt uns Zuversicht und Verständnis, was wir tun sollen. In jeder Situation darfst du in deinem Herzen sagen: Der Herr ist meine Hoffnung. Und das fängst du vielleicht auch an zu singen, so wie David es getan hat. Lass deiner mich freuen und fröhlich sein, alle, die nach dir fragen und die dein Heil lieben. Lass alle Wege sagen: Hoch gelobt sei Gott. Psalm 70, Vers 5.
Wenn man traurig ist und vieles nicht versteht, gibt es ein Rezept, damit es besser geht. Liegt aller Kummer fort, jeder weiß.
Gott ist treu.
Die Jahre gingen vorüber. Adam und Eva hatten viele Nachkommen und waren alt geworden. Seth war verheiratet und hatte Kinder, später auch Enkel und Urenkel. Der Stamm Seth war zu einem großen Volk geworden und alle Kinder dieses Volkes durften wie damals Kain und Abel aus dem Mund des alten Adams die Geschichten von Gott und dem Paradies hören. Und im ganzen Volk Seths lebte die Sehnsucht nach dem Erlöser, den Gott versprochen hatte. Aber weit entfernt, im Lande Not, wohin kein geflüchtet war, lebte noch ein Volk, das Volk Kains. Die Kinder dieses Volkes hörten nichts von Gottes Liebe und Macht. Und Kains Nachkommen sehnten sich nicht nach dem Erlöser. Am offenen Eingang eines Zeltes stand ein kräftiger Mann und sang. Im Zelt saßen zwei Frauen und hörten zu, und viele Menschen standen rundherum und lauschten der Stimme. Der Mann schwenkte ein Schwert, es blinkte und blitzte in der Sonne. Genauso gefährlich wie das Schwert funkelten seine Augen, er sang das Lied des Hasses.
Ada und Zilla, ihr Frauen Lamechs, hört meine Rede und beachtet, was ich sage. Lei, la, la, lei, la, la, lei, la, la, lei, lei, la, la, lei, la, la, lei, lei, lei. Ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde und einen Jungen für meine Beule. Lei, la, la, lei, la, la, lei, la, la, lei, lei, la, la, lei, la, la, lei, la, lei. Kain soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Lei, la, la, lei, la, la, lei, la, la, lei, lei, la, la, lei, la, la, lei, lei, lei.
So sang Lamech, und die Zuhörer fanden das Lied schön. Ja, wie Lamech sang, musste man leben, hart und blutdürstig und grausam. Sie hatten eine starke Stadt erbaut mit Mauern herum, so dass sie vor Feinden sicher waren. Und die drei Söhne Lamechs hatten großartige Erfindungen gemacht. Jabal hatte die ersten Zelte angefertigt, sodass sie nachts bei ihren Herden nicht mehr unter der Kälte leiden mussten. Jubal hatte Geigen und Pfeifen gebaut und Tubal Kain, der Schmied, hatte das erste Schwert geschmiedet. Jetzt konnte ihnen keiner mehr etwas anhaben. An Gott dachten sie nicht. Früher hatte ihr Stammvater Kain Opfer gebracht, als er noch bei seinem Vater lebte. So dumm waren sie nun nicht mehr. Sie beteten auch nie mehr. Warum auch? Man musste sich im Leben selbst zu helfen wissen. Wenn sie dann in ihren warmen Zelten saßen und alle ihre Feinde besiegt hatten und sich immer noch nicht so richtig glücklich fühlten, mussten Jubal und andere mit Zither und Flöte kommen, dann musste fröhliche Musik ertönen, dann wurden wilde Feste gefeiert. Sünde gab es für sie nicht. Sie taten, was sie wollten, mochte es nun gut oder böse sein. Das war das Volk Kains. In der Nähe des Gartens Eden aber erklang eine andere Melodie, ein Lied der Anbetung und des Lobes. Hier hatte sich das andere Volk auf dem Feld versammelt. Hier sprach man von Gottes Wundern und brachte dem Herrn seine Opfer und betete ihn gemeinsam an. Schon seit den Tagen von Enosch, eines Sohnes von Seth. Adam war damals noch mit dabei gewesen. Und wenn dann die Opfer angenommen und ihre Gebete erhört wurden, wenn sie daran dachten, wie gut und wie groß der Herr war, dann mussten sie singen vor lauter Glück. Diese Menschen hatten noch keine warmen Zelte, noch keine Musikinstrumente und keine scharfen Schwerter. Sie waren lange nicht so gescheit wie die anderen, die ihr Glück in der eigenen Kraft suchten. Aber das einfache Lied, mit dem sie Gott bei ihren Zusammenkünften lobten, war für Gott eine weitaus schönere Musik als die des Jubal. Und unter Gottes Schutz wussten sie sich geborgen und sicherer als in einer festen Stadt. Sie wussten, dass das Glück nicht im Reichtum zu finden ist und nicht in der Macht, sondern nur in der Liebe zu Gott. Das war das Volk Seths. Dann geschah etwas sehr Trauriges. Junge Männer aus Seths Volk waren beim Umherziehen mit ihrer Herde wohl auch auf Leute aus Kains Stamm gestoßen. Sie hatten diese Musik gehört und viele aufreizende Dinge gesehen und auch schöne junge Frauen. Und sie wünschten sich all das Schöne, was Kains Volk besaß. Sie sagten:
Lasst uns Freunde dieses schlauen, starken Volkes werden und seine Töchter heiraten.
Auf die Sünden, die man dort beging, schauten sie nicht. Ja, sie taten sie nun auch selbst. Die Sünde des bösen Lamech kam so auch unter das Volk Seths. Sie waren genug gewarnt. Da war ein Mann, der hieß Henoch. Der hatte den Herrn so lieb, dass er den ganzen Tag nur an ihn dachte und mit ihm lebte. Er führte ein Leben, das Gott gefiel. Henoch warnte die Gottlosen. Er war mutiger als Lamech, denn er ging ohne ein Schwert unter diese sündigen Menschen und ermahnte sie. Er sagte, der Herr werde kommen und sie strafen für ihr gottloses Treiben und ihre gemeinen Reden. Aber sie wollten nicht auf ihn hören. Sie hassten ihn und machten sogar Pläne, ihn zu töten. Da zeigte sich, dass Henoch nicht umsonst auf Gott vertraut hatte. Als sie ihm gegenüber immer frecher auftraten, nahm Gott ihn weg. Henoch war einfach nicht mehr da. Er hatte den Tod nicht gesehen. Gott hatte ihn in den Himmel aufgenommen. Dort war der treue Knecht vor der Bosheit der Menschen sicher. 365 Jahre hatte er auf der Erde gelebt. Das war nicht so sehr viel für jene Zeit. Sein Sohn Methuselah wurde 969 Jahre alt. Als Henoch weggenommen wurde, war Adam schon gestorben. Auch er war alt geworden, 930 Jahre. Und Eva war damals auch nicht mehr auf der Erde. Sie hatten den Erlöser nicht gesehen, aber sie hatten auf ihn gehofft. Und darum waren sie in seine Herrlichkeit eingegangen. Irgendwann musste er kommen, um auch die Strafe für ihre Sünden auf sich zu nehmen. Die Bosheit auf der Erde nahm immer mehr zu. Die beiden Stämme wohnten jetzt beieinander und waren ein einziges großes und gottloses Volk geworden. Zuletzt lebte nur noch ein Mensch unter ihnen, der mit seiner Familie den Herrn fürchtete. Das war Noah, ein Enkel des Methuselah. Er hielt sich an Gottes Gebote, wie Henoch es getan hatte. Und genauso wie Henoch warnte er die Menschen. Aber auch auf ihn hörten sie nicht. Sie stritten sich und fluchten und begingen die schlimmsten Verbrechen, grausam und blutdürstig wie wilde Tiere. Über die angedrohte Strafe spotteten sie, und um Gott, der sie erschaffen hatte, kümmerten sie sich nicht. Die Erde war voller Gewalttat. Aber der heilige Gott ließ nicht über sich spotten. Und nachdem er sehr, sehr oft gewarnt hatte und die Menschen trotzdem nicht auf ihn hören wollten, kam die Strafe. Gott sah, dass die Sünde die Erde verdorben hatte und dass die Herzen der Menschheit voller Hass und Groll gegen ihn waren. Da bereute er, dass er die Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vernichten von der Erde, die Menschen und das Vieh, auch die kriechenden Tiere und die Vögel unter dem Himmel. Es wäre besser, wenn ich sie gar nicht erst geschaffen hätte. Doch Noah fand Gnade beim Herrn, denn Noah führte unter den sündigen Zeitgenossen ein vorbildliches Leben. Und so groß war Gottes Geduld mit der sündigen Welt, dass er ihr noch 120 Jahre Zeit lassen wollte, um sich zu bekehren. Wenn die Menschen auch dann noch nicht auf Gottes Stimme hören würden, sollte eine schreckliche Strafe über sie kommen. Dann wollte der Herr eine große Wasserflut schicken. Die sollte die ganze Erde überschwemmen und alle Gottlosen würden ertrinken. Noah, der damals schon über 500 Jahre alt war, durfte weiter Gottes Gerechtigkeit predigen und noch während dieser ganzen Zeit seine warnende Stimme hören lassen. Gott versprach ihm, dass das Strafgericht ihn nicht treffen würde. Der Herr wollte mit ihm einen Bund aufrichten und ihn auf wunderbare Art bewahren. Noah musste auf Gottes Befehl eine Arche bauen, ein Schiff so groß, wie es noch nie eines gegeben hatte auf der Erde. Darin würde er mit seiner Frau und seinen drei Söhnen und den Frauen seiner Söhne sicher sein. Darin würde auch von allen Tieren und von allen Vögeln je ein Paar aufgenommen werden, bis Gottes Strafgericht über die Welt gegangen war. Danach aber würden sich die Tiere wieder über die ganze Erde ausbreiten und auch ein neues Menschengeschlecht würde die Erde bevölkern. Und später einmal sollte irgendwo in der großen Welt doch das Kind geboren werden, das Gott schon im Paradies versprochen hatte und das der Erlöser der Welt werden sollte.
Margarete Steiff. Am 24. Juli 1847 ist Apollonia Margarete Steiff in Giengen an der Brenz bei Ulm geboren. Sie hatte zwei ältere Schwestern, später bekam sie noch einen Bruder. Margaretes Vater Friedrich Steiff ist Baumarktmeister. Ihre Mutter führte, wie es damals traditionell üblich war, den Haushalt und unterstützt den Vater bei der Arbeit. Mit 1,5 Jahren erkrankte Margarete Steiff an Kinderlähmung. Sie kann ihre Beine nicht mehr bewegen und ihre Arme nur mit großen Einschränkungen. Aus der damaligen Sicht ist ihr Schicksal damals besiegelt. Sie wird niemals laufen können und nie die typische Rolle einer Hausfrau und Mutter übernehmen können. Für ihre Familie dürfte die Krankheit damals ein schweres Schicksalsschlag gewesen sein. Ein verlorenes Leben, das immer auf fremde Hilfe angewiesen sein würde. Margarete selbst kümmerten die Sorge ihrer Familie wenig. Sie ist ein fröhliches und lebenslustiges Kind. Bei jedem Wetter fordert sie ihre Hausgenossen und Freunde auf, sie nach draußen zu tragen, damit sie am Leben teilnehmen kann. Ihr geselliges Wesen macht sie bei allen beliebt. Die Frage, ob sie zur Schule gehen kann, macht der Familie großes Kopfzerbrechen. Es gelingt schließlich mit Unterstützung von Nachbarn und Geschwistern, die sie jeden Tag mitnehmen. Eine Frau, die in der Nähe der Schule wohnt, trägt sie jeden Tag die Treppe zum Schulhaus hinauf. Die Schule macht Margarete viel Spaß. Ihre Leistungen sind überdurchschnittlich. In der Freizeit erfindet sie Spiele, die sie so organisiert, dass sie selbst daran teilnehmen kann. Darin zeigt sich eine wichtige Gabe. Margarete kann anderen mit motivierender Weise sagen, was getan werden muss. Margarete ist als Kind fasziniert von Geschichten. Man kann sich vorstellen, dass es ihr vor allem die Geschichten von Jesus, wie er Kranke heilte, besonders angetan haben. Sie und ihre Familie hofft, dass sie geheilt wird. Viele Menschen beten für sie, aber nichts geschieht. Mehrere Therapieversuche und eine Operation verlaufen erfolglos. Stattdessen bricht sich Margarete beim übermütigen Spielen ein Bein. Ihre Spielkameraden waren mit ihr einen Abhang zu schnell hinuntergefahren, sodass ihr Leiterwagen umkippte. Während sie im Bett liegt und das Bein heilt, hat sie viel Zeit zum Nachdenken. Ihr wird bewusst, dass die gelähmten Beine immer ein Teil ihres Lebens sein werden. Nie wird sie laufen können. Je mehr sie sich dessen bewusst wird, umso mehr beginnt sie, zu ihrer Behinderung Ja zu sagen. Dieses Ja bringt eine Wende in ihrem Leben. Sie sieht ihre Lähmung nicht mehr als Last, sondern als Aufgabe an. Ihr Konfirmationsspruch aus dem 2. Korintherbrief, der ihr viel bedeutet, ist ein Ausdruck dieser Lebenshaltung. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, Vers 9. Nach der Schulzeit lernt sie mit viel Mühe und Geduld den Beruf einer Näherin. Zusammen mit ihrer Schwester richtet sie eine Nähwerkstatt ein. Nach einigen Jahren kann eine Nähmaschine gekauft werden und die Arbeit erheblich erleichtert. Die schwache, arme Margaretas braucht nur noch einen Stoff zu führen. Die Arbeit geht fast von selbst. Erst spezialisiert sich die Nähwerkstatt auf Frauen- und Kinderkleidung. Dann entdeckt Margarete in einer Modezeitschrift das Modell eines Elefanten aus Filz. Sie beschließt, kleine Elefanten zu nähen, mit denen man spielen kann. Vor allem zur Weihnachtszeit findet sie kleine Elefanten reizenden Absatz. Margarete entwirft weitere Modelle, Kätzchen, Hunde, Rehe, Vögel. Sie hat ein sicheres Gefühl dafür, was anderen Freude macht. Es dauert nicht lange, da bekommt die Schneiderei ein neues Schild, Spielwarenfabrik. Das Unternehmen wächst, bekommt ein größeres Produktionsgebäude und weitere Angestellte. Margarete Steif gründet schließlich die Firma Steif, bei der später rund 1400 Menschen Arbeit finden. Der Steif-Teddybär, der von einem Neffen Richard Steif im Jahre 1902 entworfen und von ihr ausgearbeitet wurde, ist noch heute über 100 Jahre später das Aushängeschild des Konzerns, dessen Markenzeichen der Knopf im Ohr ist. Margarete Steif hat die Erfahrung gemacht, dass Gott aus jedem Leben etwas machen kann. Eine Behinderung oder eine andere Einschränkung sind kein Hindernis für Gott. Er hat für jeden Menschen einen besonderen Platz im Leben.
Hat dich der Schatz erfreut? Sag weiter es noch heut, damit dein Nachbar nebenan sich mit dir freuen kann.
Hier beenden wir die Schatzsuche für heute. Nächsten Montag geht's weiter.